ARD.
Manchmal sind Menschen so überflutet von ihren Gefühlen, von Hass, Frust oder Ohnmacht, dass sie schreckliche Dinge tun. Wie im Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz.
Wir unterbrechen das ARD-Programm für diese Extrasendung der Tagesthemen, denn in Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast.
Der LKW war am Montagabend gegen 20 Uhr in einen gut besuchten Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren. Dabei starben 12 Menschen, fast 50 wurden zum Teil schwer verletzt.
Also überall ist Blaulicht, die Sanitäter sozusagen sortieren im Moment noch Verletzte, das klingt hart, aber ist so.
Was da gestern im Herzen der deutschen Hauptstadt passiert ist, gehen die Ermittler inzwischen von einem Terrorakt aus.
Da wurde ein Weihnachtsmarkt in Berlin zum Schauplatz des bisher schwersten islamistischen Anschlags in der Geschichte der Bundesrepublik.
Auch ein Meer aus Kerzen erinnert an die Bluttat vom Montag.
Am Ende sind 13 Menschen tot und Dutzende verletzt. Warum haben Menschen eigentlich Gefühle? Und wie können politisch Verantwortliche Gefühle für nachhaltigere Entscheidungen nutzen? Und was haben Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit mit emotionaler Kompetenz zu tun? Darum geht es heute. Ich bin überzeugt, nachhaltige Sicherheitspolitik braucht mehr emotionale Kompetenz. Und diese These teste ich aus allen möglichen Perspektiven. Das ist Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik. Ich bin Julia Weigelt und mein Sparringspartner für diese These hier im NDR-Studio ist weiterhin der Leiter des Deutschen Panzermuseums, Ralf Raths. Ralf, danke, dass du da bist.
Sehr gerne. Moin.
Folge 2. Gefühle sind schön, machen aber viel Arbeit.
Und meine erste Gesprächspartnerin in dieser Folge ist die Psychologin Damaris Braun vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt am Main. Und ihre Schwerpunkte sind unter anderem politische Psychologie und Terrorismus. Und ich habe mich getroffen mit ihr auf dem Breitscheidplatz in Berlin.
Wir sind an der Gedächtniskirche in Berlin. Breitscheidplatz in Blickrichtung zum sogenannten Mahnmal für den terroristischen Anschlag im Dezember 2016.
Wow, jetzt fährt ja auch so ein Laster gerade auf uns zu. Ne? Schon. Was hat der irgendwie Volksfestartikel? Kuschelbären?
Aktuell ist ja gerade tatsächlich auch wieder Markt hier aufgebaut. Das heißt, die Buden sind da, die Polizei steht da. Man sieht überall auch die Sicherungsmaßnahmen mit Pollern und LKW-Blockaden. Auch vorne sieht man ja diese ganzen Poller und einfach Schutzmaßnahmen. Das ist der komplette Platz eigentlich einmal fast wie umzäunt.
Das ist ja hier am Zoo auch in Berlin. Ne? Bekommt sich fast auch vor, als wäre man selber irgendwie so im Zoo hier eingezäunt. Ne? Also richtig frei fühlt es sich nicht mehr an.
Nee, es ist auf jeden Fall noch präsent, dass das ein Ort ist, der irgendwie anders ist. Also es ist ja gar nicht so diese typischen Mahnmale, wie man sie irgendwie kennt, die groß sind und in die Luft tragen und die man direkt sieht, sondern diesen goldenen Riss und gleichzeitig die Namen, die auf der Treppe eingeschrieben sind. Also eben sind ja auch gerade Jugendliche an uns vorbeigegangen und es sind mehrfach schon Personen, die gesagt haben, da stehen die Namen von den Betroffenen.
Also das sind die Stufen zur Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016. Für ein friedliches Miteinander aller Menschen. Es starben in dieser Nacht
Anna und Giorgio Bakratuni aus der Ukraine, steht da zum Beispiel. Oder Angelika Krösters aus Deutschland.
Fabrizia Di Lorenzo, Italien. Mhm. Und dann geht hier so ein goldener Riss hier durch?
Ja, ich habe erst gedacht, das ist ein Riss, aber eigentlich ist es ja irgendwie auch wie sowas Aufgegossenes, ja? Also es kommt etwas aus dem Riss heraus, ist wie obendrauf.
Das ist diese japanische Technik, ne? Goldreparatur. Mhm. Die nehmen die so, wenn irgendwie so eine Teetasse runtergefallen ist oder so, dann schmeißen die nicht weg, sondern kleben die mit Gold auch wieder zusammen, um den Riss nicht zu verstecken. Also die deutsche Variante wäre ja mit Sekundenkleber möglichst so zusammenkleben, dass man es nicht mehr sieht, dass es noch wie neu aussieht. Die Japaner haben dann diese Idee von, wir machen den Riss gerade noch deutlich.
Ja.
Also man muss jetzt nicht einen Fuß heben, um drüber zu kommen. Mhm. Man könnte einfach so drüber laufen, aber es gibt doch viele, die stehen bleiben.
Ja. Es rückt einfach Dinge auch noch mal in Perspektive, zu wissen, wie zerbrüchlich Leben einfach sein kann. Und dass man für das, was man hat, im Hier und Jetzt dankbar ist. So geht's mir.
Ich bin ehrlich gesagt überrascht, weil es ist ja nicht so auffällig. Es steht jetzt keine Skulptur auf dem Sockel hier. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die das trotzdem wahrnehmen.
Mhm.
Also es rührt mich total an, dass das gelingt, die Erinnerung lebendig zu halten.
Mhm.
Jetzt sind da auch, da sind zwei Jugendliche sind hier vorbeigelaufen, haben sich dann umgedreht und wieder zurückgeschaut, weil sie irgendwie gemerkt haben, hoch, hier war irgendwas. Irgendwas ist hier anders. Was ich auch eine super Entscheidung finde, ist, den Markt hier zu lassen. Also ja, das ist natürlich jetzt hier eingezäunt mit solchen Sperren rundherum. Ich fühle mich schon eingezäunt, ich merke schon die Enge. Und gleichzeitig ist der Markt immer noch da. Man hat jetzt nicht gesagt, der Platz ist zu gefährlich, zu exponiert, der darf jetzt hier nicht mehr sein. Also sich auch von Terroristen eben nicht die Bewegungsfreiheit komplett nehmen zu lassen.
Ja.
Das finde ich auch eine, das ist für mich auch sehr stimmig, diese Entscheidung. Wie geht es Ihnen damit?
Ich finde das gut, weil Terrorismus funktioniert ja nicht über den einmaligen Anschlag, sondern tatsächlich über diese langfristigen Folgen. Die Ängste, die veränderten Wahrnehmungsprozesse, die in Gesellschaften durch einen Anschlag oder einen versuchten Anschlag entstehen. Ja? Und dass man dem nicht folgt, sondern versucht, so eine Art von Mittelweg zu finden, diesen Platz dann nochmal besonders abzusichern und den Alltag auch hierher zurückkehren zu lassen.
Ja. Dass die Terroristen halt nicht dieses Ziel, was sie erreichen wollen, Angst und Spaltung nicht erreichen, sondern die Leute, die Weihnachtsmärkte mögen, einfach auf Weihnachtsmärkte gehen.
Ja, ja. Und das braucht auch Kraft und Mut. Einfacher ist dann auch Plätze zu vermeiden. Ja.
Tja, Ralf, schweres Thema heute. Wie ist das denn bei dir, wenn du von so einem Terroranschlag irgendwo auf der Welt liest oder hörst, wird dir dann eher mulmig oder denkst du eher so, jetzt gehe ich erst recht raus?
Ich glaube beides.
Mhm.
Das Erste, was man sagen muss, weil du gesagt hast, auf der Welt, wenn man ehrlich ist, je näher es einem selber ist, desto emotionaler wird man. So ehrlich muss man sein. Was ich gerade erst realisiert habe, wie lange das schon her ist, dass wir damals dachten, das passiert jetzt ständig. Es gab ja in Frankreich direkt danach auch den Anschlag mit einem LKW wieder, Südfrankreich nämlich richtig im Sinne. Und dann ist es wieder eingeschlafen, was ja ermutigend heißen kann, dass diese Idee, wir lassen uns das nicht wegnehmen, sondern wir behaupten, das funktioniert hat. Das finde ich ganz, ganz ermutigend eigentlich. Und das Zweite, was ich einfach so völlig unzusammenhängend reinwerfen will, ist, dass ich die Form der Erinnerung mit diesem Riss, mit diesem goldenen Riss total schön finde. Ich bin auch ein großer Freund der Stolpersteine, bei allen Problemen, die sie auch haben als Denkmal. Aber ich glaube, es ist eine sehr schöne Form der Erinnerung.
Die erinnern an getötete Juden.
Korrekt, auch andere Menschen, die von den Nationalsozialisten getötet, deportiert wurden und so weiter, aber sind eben auch im öffentlichen Raum relativ dezent, aber eben doch störend, weil man wirklich drüber stolpert. Und ich glaube, das ist wirkungsvoller als die alte Denkmalsprache von, was die Kollegin da meinte, Überwältigung, groß aufgerichtet und so weiter. Ich glaube, damit können wir nicht mehr so viel anfangen, aber das in den Raum zu installieren und den Blick darauf zu richten und dann nachdenken zu lassen, ich glaube, das funktioniert sehr gut.
Und welche Gefühle bei Menschen nach Terroranschlägen eben entstehen, das ist eben auch Teil der Forschung von Damaris Braun. Es gibt so unterschiedliche Definitionen von Gefühlen in der Forschung. Also manche unterscheiden da auch nochmal Gefühle von Emotionen. Und das ist halt auch ein Problem in der Forschung, dass es eben da so eine fehlende Einheitlichkeit gibt. Und deswegen sage ich jetzt mal, was ich hier meine, wenn ich von Gefühlen spreche. Und das ist, was ein Mensch im aktuellen Moment eben in sich fühlt. Im Unterschied zu jetzt Gedanken, Urteilen, Analysen, Diagnosen und so. Und da gibt es halt zwei Herausforderungen mal mindestens. Ja. Also erstens, weil viele eben das Denken so als höherwertig und besser eben empfinden im Vergleich zu Gefühlen, beschäftigen sich halt viele auch gar nicht so sehr mit Gefühlen. Also ich hatte zum Beispiel kein irgendwie kleines Einmaleins der Gefühle oder so in der Schule. Ja. Und ich habe auch sehr lange persönlich zu den Menschen gehört, die auch gar nicht so eine große Auswahl an Gefühlswörtern überhaupt hatten. Ja. Also so das Vokabular überhaupt. Ne. Und zweite Herausforderung, manchmal nutzen wir ja das Verb fühlen auch, um einen Gedanken auszudrücken. Also mal Beispiel, ich fühle mich hintergangen. Das ist gar kein Gefühl. Willst du mal mit mir rausfinden, welches wirkliche Gefühl dahinter stecken könnte?
Ich bin gespannt, ja.
So, jetzt kannst du mal diesen blauen Spickzettel hier nehmen. Den habe ich dir mitgebracht.
Nehme ich mal zur Hand, ja.
Der hat zwei Seiten. Auf der einen steht, so geht's mir. Mhm. Und auf der anderen, darum geht's mir. Da, zu dieser zweiten Seite kommen wir gleich noch. Mhm. Jetzt nehmen wir erstmal diese so geht's mir Seite. Was liest du denn da so an Gefühlen? Da ist so eine Übersicht.
Also ich sehe hier zwei Kategorien. Die eine ist überschrieben mit gut, die andere mit schlecht. Und darunter sind dann aber in, ich würde mal raten, jeweils 30 oder so, genaueren Adjektiven aufgeschlüsselt, was man eigentlich meint damit. Also gut kann sowas sein wie kraftvoll, aber auch entspannt. Beides ist was Gutes, aber es ist halt völlig unterschiedliche Gefühle.
Ganz unterschiedlich, ne?
Genau, und beim Schlechten genau das Gleiche. Angespannt, skeptisch, müde, schlapp. Also es ist eine ganze Batterie von Sachen, die man nutzen kann. Und ich merke gerade, was du meintest, dass du früher wenig Vokabular hattest, dass ich, also ich habe sie alle passiv parat, aber sind viele dabei, die ich auch nie aktiv rausgesucht hätte, wenn ich einen Text schreibe. Mhm. Die Karte behalte ich.
Du bist herzlich eingeladen, ich schenke sie dir.
Danke.
Okay, wenn wir jetzt also nochmal bei unserem Übungsbeispiel bleiben, wenn jetzt jemand diesen Gedanken, ist es ja, äußert, ich fühle mich hintergangen. Welches von diesen Gefühlen könnte dann da jetzt wirklich dahinter stecken, wenn du mal diesen Spickzettel nimmst? Also es scheint ja wahrscheinlich ein sogenanntes schlechtes Gefühl zu sein. Ne?
Also was ich raussuchen würde, wäre auf jeden Fall schockiert, weil wenn man hintergangen wurde, es rausfindet, hat man ja in dem Moment erstmal einen Perspektivwechsel, der einen schockiert in dem.
Man könnte schockiert sein, ja.
Genau.
Das noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, was dir...
Ich gucke gerade mal.
Wir haben ja Zeit, ist ja ein Podcast.
Fassungslosigkeit gehört, glaube ich, auch dazu, denn Hintergang bedeutet ja, ein Vertrauensverhältnis wurde aufgelöst und der Rest skeptisch, besorgt, müde, schlapp, eher nicht so, wütend mit Sicherheit, je nachdem, wie groß der Grad des Betruges ist, aber dann hört es, glaube ich, so langsam auf.
Das kann alles sein, ne? Man kann sich vielleicht auch einsam fühlen, wäre auch eine Möglichkeit, oder irritiert oder frustriert. Du siehst also, es gibt eine ganze Menge an Gefühlen, da sind ja längst nicht alle drauf, ist jetzt nur mal so eine Auswahl. Die Frage ist jetzt, warum haben Menschen eigentlich Gefühle? Wozu soll das gut sein? Was hat das für einen Grund? Und diese Grundsatzfrage haben sich auch schon super schlaue Personen gestellt, die eigentlich sogar noch schlauer sind als Computer. Mr. Spock zum Beispiel.
What was Gary Kim Bosworth's law of metaphysics?
Nothing unreal exists.
Correct. What is the electronic configuration of gadolinium?
Correct.
How do you feel? How do you feel? How do you feel?
I do not understand the question.
What is it, Spock?
I do not understand the question, Mother.
Well, you're half human. The computer knows that.
The question is irrelevant.
Also Mr. Spock aus Star Trek, ne, ist ja halb Mensch, halb Vulkanier und die Vulkanier haben ja keine Gefühle. Und als der Computer ihn dann während eines Tests eben fragt, wie er sich fühlt, dann kann Spock gar nicht so drauf antworten. Kennst du das, Ralf, dass du manchmal auch gar nicht so genau weißt, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir eigentlich, wie es dir wirklich geht?
Absolut. Interessanterweise kenne ich es eher noch aus negativen Erfahrungen, wenn man sich streitet. Und der Streit zu einem guten Gespräch wird, dass man dann im Gespräch erst artikuliert, was man vorher gefühlt hat, warum man wütend war. Da erlebe ich das viel öfter, dass man irgendwie sagt so, und dann auch runterkommt, dass man sagt so, mir ging es gar nicht um das, was ich dir gerade in den Kopf geworfen habe, sondern eigentlich war ich in dem Moment müde, überfordert, gereizt, was auch immer.
Und du sagst gerade, das hilft dann zum Runterkommen, also wenn man Gefühle benennt.
Genau, richtig.
Ja, da gibt es tatsächlich auch ganz viel Forschung dazu, ist wirklich so. Ne?
Genau, so, das kenne ich aus dem Alltag tatsächlich. Bei dem Guten, wo ich darüber nachdenke, kenne ich es nicht so sehr, dass... Vielleicht, weil man nicht den Drang hat, das zu hinterfragen, weil es andere nicht so betrifft, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht sollte ich das mal versuchen.
Ja, also diese Frage habe ich jetzt auch mal weitergegeben. Wir haben ja noch eine Expertin hier an der Hand, ne? Damaris Braun, Psychologin, Terrorismusexpertin. Warum haben Menschen eigentlich Gefühle? Und die sagt, unter anderem Gefühle können eine Schutzfunktion sein des Körpers, die uns ultraschnell und auch sehr klar vor möglichen Gefahren warnen können.
Beispielsweise, man bekommt in den Nachrichten mit, dass ein terroristischer Anschlag stattgefunden hat. Wenn man dann mitbekommt, oh, das ist mein Wohnort, das ist mein Bahngleis, von dem ich regelmäßig abfahre, dann ist direkt eine persönliche Relevanz da. Und wenn der Reiz sozusagen als für mich relevant bedrohlich eingestuft wird, dann reagiere ich automatisch mit emotionalen Prozessen. Ja, und das kann einhergehen dann eben mit Herzklopfen, dass ich schwitzige Hände habe, dass ich auch mich nicht mehr gut fokussieren kann und ich bin dann eingeschränkt auch in meiner kompletten Wahrnehmung. Ich kann nicht mehr so gut entscheiden. Alles, was so rational wäre, das ist gar nicht mehr so unbedingt dann in dem Augenblick abrufbar. So, je nachdem einfach, wie stark auch das jeweilige Gefühl ist.
Man könnte sich ja fragen, boah, Gefühle sind so anstrengend, ja, braucht eine Menge Energie. Wäre doch viel cooler, wenn wir keine Gefühle hätten und einfach so rational, wie Sie das gesagt haben, guck mal, ist doch viel gefährlicher, über die befahrene Kreuzung hier über den Breitscheidplatz zu gehen und vom Auto umgenietet zu werden, als von einem Terroranschlag. Da muss man ja keine Angst haben. Das wäre doch viel praktischer. Also warum haben wir überhaupt Gefühle? Hat das irgendeinen Sinn?
Ja, natürlich hat das einen Sinn. Also zum einen, wir haben ja nicht nur die negative Gefühle, die wir unangenehm wahrnehmen, sondern es gibt ja auch Liebe und Glück. Und wir wissen, positive Gefühle erhöhen unsere Lebenszufriedenheit, erhöhen unsere Lebensdauer, lassen uns beruflich sogar erfolgreicher sein. Aber letztendlich haben auch die sogenannten negativen Gefühle, wie zum Beispiel Wut, auch wiederum positive Effekte. Ich gehe mit schwierigen Situationen eben auch über diese Gefühle um. Ich verarbeite die darüber. Ich adaptiere mich an neue Situationen. Und in unseren Entscheidungen rekurrieren wir auch auf alte emotionale Erinnerungen. Welche Entscheidung in der Vergangenheit sozusagen mit einem negativen Gefühl belegt war oder nicht. Also Gefühle sind für uns auch handlungsleitend und Entscheidungshilfen.
Also einerseits sind Gefühle so ein Kommunikationsmittel. Und dann Gefühle können so ein Hinweis auf erfüllte, unerfüllte Bedürfnisse sein.
Das Gefühl entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja irgendetwas, was das jetzt ausgelöst hat. Und dann ist die Frage, wodurch kommt es? Also ist das eine Form der Wahrnehmung? Und eben ein Teil von diesen Prozessen läuft gar nicht bewusst ab. Das ist dann das, was direkt in die Amygdala geht, wo auch die Angst und so weiter entsteht in unseren Gehirnstrukturen. Und ein anderer Teil wird aber auch nochmal übers Großhirn reflektiert. Und dann können wir drüber nachdenken, ist das jetzt begründet oder nicht?
So, Ralf, und da kommt jetzt die zweite Seite von diesem blauen Spickzettel hier ins Spiel. Diese Darum-geht's-mir-Seite, ne? Das ist eine Übersicht dieser Bedürfnisse, die alle Menschen haben und die sich jeder halt mit unterschiedlichen Handlungen erfüllen will. Und Gefühle sind also Wegweiser auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse. Wenn du jetzt hier deine Lieblingsmusik hörst, du magst sie, wie geht's dir da? Guck erst nochmal auf die andere Seite. Wie geht's dir da, wenn du jetzt diese Musik hörst?
Also, weil es ja, wie man raushört, Metal ist und Metal sich ja zentral um Empowerment dreht, ist kraftvoll das richtige Wort und lebendig. Das sind auf jeden Fall die dazu passen. Energie genau dasselbe, ist ja eine Variation davon. Ja, und das resultiert dann in dem sehr globalen Wort glücklich tatsächlich. Also es ist so ein Bauchkribbeln, das ist so. Und das hat ja auch ganz oft, gerade beim Metal, in bestimmten Gesten seine Manifestation. Man hat dann den Drang, diese Faust zu machen oder gleich die Pommesgabel, also die beiden Finger so. Das setzt sich also direkt in eine Körperlichkeit irgendwann auch.
Ja, glücklich, kraftvoll. Und wir machen ja gerade diese Übung hier, ne, und gucken, wie geht's dir? Jetzt kannst du die Seite wieder wechseln. Als Hinweis auf die Darum-geht's-mir-Seite, also wie Bedürfnisse rausfinden, ne? Also so kraftvoll und so. Und wenn du dann die Darum-geht's-mir-Seite nimmst, welche Bedürfnisse sind erfüllt bei dir, wenn du jetzt hier diese wunderschöne Musik hörst?
Das ist natürlich dann die Oberkategorie. Entspannung muss es sein.
Entspannung?
Tatsächlich. Weil das ja, also unter Entspannung sehe ich auf dieser Karte hier die Unterpunkte Freude, Genuss, Ruhe, Schönheit und Harmonie. Gut, Ruhe jetzt nicht unbedingt, aber Schönheit und Harmonie tatsächlich. Also es gibt witzigerweise von vielen Metal-Stücken so Cello- oder Klaviervarianten, wo dann auch dann die Leute, die mit der Musik nichts so zu tun haben, raushören können, was wir hören normalerweise. Also auch die Harmonien und die Melodien und so weiter. Genau, und wahrscheinlich auch, wenn ich an die andere Kategorie gucke, Entwicklung, Kreativität, Inspiration natürlich auch, ne? Logischerweise. Also das jetzt finanzielle Sicherheit sehe ich nicht unbedingt. Gesundheit eher auch nicht. Obwohl Bewegung. Ne? Es geht so ein bisschen. Ich meine, man sucht sich ja auch krasse Impulse, weil man das möchte. Also Bungee-Jumping zum Beispiel macht man nicht, weil es so furchtbar langweilig ist, sondern weil das Herz dann rast. Ich finde, das geht dann in dieselbe Richtung. Wobei wir da natürlich über einen Live-Auftritt reden. Dann müsste man das schon in echt erfahren.
Also ich hab dich nicht ausgelacht natürlich. Ich hatte Heiterkeit darüber, weil ich kann mir vorstellen, bei ganz vielen Leuten, wenn die hier diese idyllische Musik hören, dass das Gegenteil, also dass Entspannung gerade nicht erfüllt ist. Ja. Und das ist halt ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Menschen sich mit unterschiedlichen Strategien und Handlungen, aber dann doch wieder die, also Bedürfnisse, die alle am Ende haben, erfüllen. Ne? So. Gefühle, haben wir jetzt gesehen, sind ganz hilfreiche Datenpunkte sozusagen, die gleichzeitig aber wenigen nutzen tatsächlich als wichtige Info. Und hier kommt einer der Gründe.
Teil 2. Was Gefühle in der Sicherheitspolitik mit Geschlechterrollen zu tun haben.
Also Geschlechterrollen, ne? Die Vorstellung, wie man sich als Mann zu verhalten hat und wie man sich als Frau zu verhalten hat. Und das hat eine Menge damit zu tun, wie viel Verantwortliche in der Sicherheitspolitik auch von ihren eigenen Gefühlen zeigen. Und darüber habe ich gesprochen mit Birgit Sauer. Sie ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien. Und mit ihr habe ich über eine Videoschalte gesprochen. Und sie sagt jetzt, Männer wollen die Macht gerne für sich alleine haben. Und dafür hätten sie im 19. Jahrhundert solche Geschlechtscharaktere einfach mal erfunden, also diese Geschlechterrollen. Und ein Teil von dieser Erfindung, von dieser Story ist halt, dass Frauen ja angeblich viel zu emotional für Politik seien.
Sie wurden eben dadurch aus dem Raum des Öffentlichen, des Staatlichen ausgeschlossen. Und dazu brauchte es auch einen ideologischen Überbau, sag ich jetzt mal. Und das waren eben diese Geschlechtscharaktere. Und da wurden eben Frauen als emotionalisiert dargestellt und Männer eben rational. Frauen sind besonders empathisch. Sie haben gewissermaßen das Gen, dass sie sich um andere Menschen kümmern. Das vernebelt ihren Verstand. Also das war dann die Rechtfertigung dafür, dass Frauen in die Familie geschoben werden sollen und gleichzeitig, dass sie ausgeschlossen werden sollen aus der Öffentlichkeit.
Und wir sehen ja auch Wutausbrüche, also das gab es ja auch in der Adenauer-Ära von Männern, also Wut und Vaterlandsliebe scheint dann doch irgendwie erlaubt zu sein. Also gibt es dann auch nochmal eine Hierarchisierung innerhalb der Gefühlssphäre, was Verletzlichkeit angeht? So, also verletzliche Gefühle sind weiblich und aggressive Gefühle sind männlich?
Ja, das ist wirklich eine Setzung, die höchst widersprüchlich ist, aber alles, was dieser Privatsphäre an Sorgendem, Pflegendem zugeordnet werden kann, das ist weiblich konnotiert. Ne? Also die Sorge um anderen, die Zuneigung zum anderen, Liebe für andere Menschen, überhaupt Empathie, das wird alles weiblich konnotiert, während eben das männlich Konnotierte ist tatsächlich das Aggressive, die Abwehr, teilweise auch Hass. Das ist alles männlich konnotiert.
Und Birgit Sauer hat sich dann auch mal ihre eigene Disziplin vorgenommen, also die Politikwissenschaften. Und ich habe einen englischen Aufsatz von ihr gelesen. Da schreibt sie, die Mainstream Political Science sei emotion blind. Und ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Sehschwäche eigentlich gekommen ist.
Die Politikwissenschaft im deutschsprachigen Raum wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg neu begründet und hat sich sehr normativ verstanden als Demokratiewissenschaft. Insofern haben sie immer ein Ideal von Demokratie vertreten und PolitikerInnen, staatliche Akteure müssen rational handeln, damit Demokratie funktioniert. Und es war eben sehr geprägt von der Erfahrung des Nationalsozialismus. Ein großes Erfolgsmoment des Nationalsozialismus war die Manipulation von Massen durch Emotionen und Affekte. Und um das wieder zu verhindern, soll Politik, soll der staatliche Ablauf rational organisiert sein. Eine Wunschvorstellung wurde fälschlicherweise übertragen auf einen real existierenden Zustand.
Was hat denn jetzt dieses System für Auswirkungen auf Außen- und Sicherheitspolitik?
Also das fand ich auch interessant, dass ein Ergebnis der feministischen Politikwissenschaft, die haben alle herausgefunden, der härteste männerbündische, maskulinistische Kern von Staatlichkeit und Politik ist Außenpolitik. Ja? Da sind fast alle Positionen lange Zeit männlich besetzt gewesen, vom Militär, aber eben auch bis zur Außenpolitik, Verwaltung, Botschaften, alles. Ja, also, und es war tatsächlich ganz, ganz lange Zeit der Hort von staatlicher Männlichkeit. Aber klarerweise gibt es immer männliche Akteure, die ja selbst auch sich dafür eingesetzt haben, dass der Frauenanteil in den Parteien, in den Parlamenten steigt, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass Frauen eben auch in der Außenpolitik sichtbarer werden. Also da glaube ich, es gibt schon eine kleine Gruppe von Männern, denen das klar ist, ne? Aber ich vermute ganz stark, dass die Mehrheit von Männern in der Politik, dass es denen nicht wirklich klar ist, dass es eine systematische Verzerrung zwischen den Geschlechtern gibt. Da glaube ich, ist wirklich noch einiges zu tun. Ich meine, man hat das ja auch mit den Reaktionen auf dieses Papier feministische Außenpolitik gesehen, ne? Also in den Feuilletons, wo ich gedacht habe, mein Gott, ihr seid ja eigentlich alles gebildete Männer, fanden sie das unmöglich, ne?
Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch ein Privileg ist, dass vor allen Dingen, ich denke jetzt an Robert Habeck zum Beispiel, der ja immer mal so Gefühle tatsächlich auch zeigt, dass Männer, wenn überhaupt dieses Gefühle zeigen von Männern ausgehen muss, weil wenn Frauen Gefühle zeigen, ihnen das sofort als unprofessionell ausgelegt wird.
Ja, das würde ich sagen. Ja, also das war bei Hillary Clinton ja ganz deutlich, ne? Also wo es auch um eine Konfliktsituation ging, eine kriegerische Konfliktsituation und wo sie eben versucht hat, Emotionen zu zeigen und da ist sie total gebasht worden. Ich habe gesagt, also so eine kann doch nicht ein Land führen, so groß wie die USA. Ja, also da wurde ihr sofort Kompetenz abgesprochen, es wurde ihr abgesprochen, dass sie Macht wahrnehmen kann. Und das ist sicher auch der Grund, warum gerade sehr viele Frauen, die in politischen Positionen sind, keine Gefühle zeigen. Eben wie Angela Merkel in einem YouTube-Interview wurde sie gefragt, ob sie denn auch Politik mit dem Herzen machen würden. Und wo sie dann aber ganz klar das zurückgewiesen hat und gesagt hat, nee, also ich mache Politik mit meinem Kopf. Ja. Und sie wusste genau, dass sie da in einer, als Frau in einer prekären Position ist und dass, wenn man Emotionen zeigt, dass das dann nicht geht. Insofern sind da Männer tatsächlich als Politiker in einer besseren Situation, ja, weil ich meine, Habeck hat Emotionen gezeigt. Es wurde zwar dann auch kritisiert, aber er hat es ja so gemacht, dass schon deutlich wurde, er kann das kontrollieren. Ja, also das ist in seiner Sprache deutlich geworden, das ist in seiner Körperhaltung deutlich geworden und dann wird es auch akzeptiert.
Ich spiele jetzt noch ein letztes Statement zu diesem Thema vor, Ralf, und das ist von Sauers Kollege Professor Simon Koschut. Den haben wir in der letzten Folge schon kennengelernt. Und wenn Sie und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann holt das gerne nach. Und Koschut hat eine Ergänzung zum Thema feministische Außenpolitik.
Was wir heute unter feministischer Außenpolitik zum Beispiel auch verstehen, das wird ja immer so reduziert auf, ja, wir brauchen halt mehr Frauen in der Politik. Mhm. Aber es ist ja viel mehr. Es geht ja auch darum, genau diese Vorurteile gegenüber Gefühlen und Emotionen auch zurückzudrehen. Dass man sagt, ja, Gefühle haben nicht nur einen Platz in der Politik, sie sind auch essentiell notwendig, damit wir überhaupt nachhaltige politische Entscheidungen treffen können. Wir müssen uns von diesem Grundfehler lösen, dass wir Emotionen per se als etwas Schlechtes ansehen und als etwas Minderwertiges in der Politik. Denn das sind sie nicht. Emotionen sind Kernbestandteil der Politik und machen eigentlich das Wesen der Politik überhaupt erst aus.
So, Ralf, also ausgedachte, zugeschriebene Geschlechterrollen als eine der Gründe, warum Gefühle so wenig beachtet werden in der Sicherheitspolitik. Was hältst du davon?
Klingt für mich erstmal absolut logisch. Was ich dabei spannend fand, war den Einwurf, den du gemacht hast bei der Videokonferenz, dieser Gedanke zu sagen, dass es bei den Männern die Emotionen erlaubt sind, weil es bestimmte Themen gibt, die sie besetzen. Da war das mit Vaterland und mir ist da so der Gedanke gekommen, die Männer haben zumindest die Möglichkeit im 19. und 20. Jahrhundert gehabt, die noblen Sachen emotional zu bedienen.
So, die sogenannten noblen Sachen.
Genau, in Anführungszeichen bitte. Die auf etwas Größeres verweisen. Mhm. Während den Frauen nur Emotionen zugesprochen wurden für banale Dinge, für kleine Dinge, eben Familie und so weiter.
Scheinbar Hort. Banale Dinge.
Genau, die Air-Quote sieht man immer nicht. Ja. Wobei in der damaligen Zeit ist es ja auch eben genau, aus deren Sicht war es ja so, es war die Wertung, die sie ausgesprochen haben. Der Punkt ist, dass es jetzt so verankert, dass es, glaube ich, auch über die Geschlechtergrenzen weggeht mittlerweile. Also jemand wie Alice Weidel kann sich halt hinstellen und kann dieses Vaterlandsding wirklich beschwören, auch mit einem hohen Grad an Emotionen, den sie bei den Reden durchaus auch an den Tag legt, wenn auch in eine kühle Art und Weise, aber sie hat Emotionen. Das wird ihr durchgegangen gelassen oder durchgehen gelassen. Während, wenn Männer, die scheinbar die bessere Position haben, Emotionen zu zeigen, wenn sie ins falsche emotionale Register fassen, dann auch schlecht dastehen. Beispiel Christian Lindner, nachdem er sich so hintergangen gefühlt hat durch Scholz und dann von vielen eben als schwach wahrgenommen wurde oder verlogen, je nachdem, wie man es interpretiert, bei seiner ersten Pressereaktion auf den Koalitionsbruch. Also es ist eine ganz, ganz komplexe Lage. Mhm. Fürs 19. Jahrhundert noch eindeutig festzustellen und im 20. und 21. Jahrhundert verschwimmt das dann in meinen Augen ziemlich.
Ja, danke, Ralf. Ich will jetzt aber auf jeden Fall auch nicht so tun, als sei das immer so einfach mit den Gefühlen. Ne? Also es hat ja noch weitere Gründe, warum viele Menschen eben versuchen, ihre Gefühle wegzudrücken. Also Ohnmacht, Trauer, Angst, das kann ja manchmal schon ziemlich heftig sein. Und das muss auch der Androide Data aus Raumschiff Enterprise schmerzhaft lernen. Der hat ja eigentlich als Roboter keine Gefühle, bis er einen neuen Gefühlschip erhält. Und damit wird dann selbst so eine einfache Kursberechnung im Weltraum zur Herausforderung.
Teil 3. Wenn Gefühle stärker als Befehle sind.
This is its current position. Can you project its course?
Captain, I cannot continue with this investigation. I wish to be deactivated until Dr. Crusher can remove the emotion chip.
Are you having some kind of malfunction?
No, sir. I simply do not have the ability to control these emotions.
Data, I have nothing but sympathy for what you are feeling. But right now, I need you to...
Sir, I no longer want these emotions. Deactivating me is the only viable solution.
Part of having feelings is learning to integrate them into your life, Data. Learning to live with them no matter
sir,
what the circumstances.
I cannot.
You will not be deactivated. You're an officer on board this ship, and I require you to perform your duty. That is an order, Commander.
Yes, sir. I will try, sir.
Sometimes it takes courage to try to. And courage can be an emotion, too. Now, can you project the course of the ribbon?
I believe so.
Also, Captain Picard befiehlt jetzt hier dem aufgewühlten Data einfach weiterzumachen und erinnert ihn auch daran, dass Mut ja auch ein Gefühl ist. Ralf, kennst du dich eigentlich mit Star Trek ein bisschen aus? Hast du es geguckt?
Na, ich muss zugeben, dass ich ein kleines bisschen ein Star Trek-Nerd bin, ja.
Aber da bist du genau der richtige Mann dafür.
Generationell bedingt halt nicht mehr die originale Serie, sondern damit The Next Generation tatsächlich.
Und beneidest du Spock und Data manchmal so ein bisschen, wenn du die Folgen anschaust, in denen sie noch keine Gefühle haben?
Eigentlich überhaupt nicht, weil ja relativ schnell klar wird, dass beide danach streben, Gefühle zu bekommen. Also Spock ist ethisch und moralisch sehr darauf getrimmt, das nicht haben zu wollen, kommt aber niemals los von dem Thema. Und Data will es haben und braucht ganz lange, bis er seinen Chip bekommt und hat dann die großen Probleme damit. Aber bei beiden dreht sich ja das gesamte Leben um die Abwesenheit von Gefühlen und dass das eben nicht die Lösung von allen Problemen sein kann.
Also nie neidisch gewesen. Wolltest nie selber mal deine Gefühle ausschalten am liebsten?
Selbstverständlich, aber das ist ja das Tolle daran ist ja, man weiß dann, man möchte es vielleicht mal temporär. Mhm. Ne? Also gerade bei so Sachen wie Trauer und so weiter hat, glaube ich, jeder den Wunsch schon mal gehabt, dass man das gerne abstellen können wollte. Mhm. Aber wer würde schon darauf verzichten, all die Lebenserfahrungen zu machen, die darüber hinaus bieten. Ne? Also
Freude, Liebe, sowas
exakt
auch.
Exakt das. Ne? Also temporär auf jeden Fall. Das ist absolut nachvollziehbar. Also ein Ausschalter wäre ganz praktisch.
Ja, aber so funktioniert es bei uns Menschen leider nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig bei dem Ausschnitt, den ich eben gespielt habe, weil Captain Picard konnte Data hier anschreien und dann war der plötzlich wieder einsatzfähig. Mhm. In der Realität ist es auf jeden Fall nicht immer so. Und ich habe mich vor über einem Jahr auch schon mal bei Streitkräfte und Strategien mit dem Thema beschäftigt. Ich habe damals mit einem Ex-Bundeswehrsoldaten dazu gesprochen und auch mit einem Personenschützer, ob es denn mal Situationen in deren Einsätzen gab, dass sie eben so sehr intensive Gefühle hatten und wie sich das dann ausgewirkt hat. Und die Interviewausschnitte, die spiele ich jetzt hier nochmal vor. Warnung, hier geht es jetzt wirklich um explizite Gewalt. Menschen, die das jetzt nicht hören wollen, bitte ein bisschen vorspulen. Der erste Interviewpartner ist Andreas Egger, der ist 48, ehemaliger Bundeswehrsoldat, ist jetzt auch Vorstandsmitglied beim Bund Deutscher Einsatzveteranen. Und der war insgesamt 8-mal im Einsatz, also vor allen Dingen Afghanistan, hat da auch mit Afghanen gearbeitet, die zum Beispiel Infos über die Taliban weitergegeben haben. Die Taliban haben dann manche von diesen Informanten eben enttarnt. dann mit großer Brutalität hingerichtet. Und das, obwohl Eggert eben versucht hat, sie vorher noch außer Landes zu bringen. Und hier spricht er jetzt mal von einem dieser Beispiele.
Ich erinnere mich eben immer an die eine Szene, wo er sich vor mir hinkniet und mich an den Knien anfasst und darum bettelt, dass man ihm hilft. Und wenn man ihm nicht hilft, dann zumindest auch seiner Frau und seinem neugeborenen Kind. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich ihm helfen werde. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Und erst dann ein halbes Jahr später kam eine Meldung mit Bildern der Polizei, dass ein Sprachmittler eben und Informationsträger der Deutschen getötet worden sein soll. Und man hatte ihn dann mit einem Kabelbinder um den Hals erwürgt, in einen Plastiksack gestopft und ins Auto auf den Rücksitz gelegt und dort in der Sonne stehen lassen. Und diese Bilder sind dann mir zugespielt worden.
Ja, und Eggert ist sich eben sicher, wenn er den Täter damals in die Finger bekommen hätte.
Ich hätte auch versucht, ihn zu demütigen, denn in dem Moment, aber ihn nicht unbedingt zu töten. Ich glaube aber auch, dass das Gefühl eines Mannschaftsdienstgrades, der gerade 2010 auch im Karfreitagsgefecht stand oder in Gefechten auch danach, die vielleicht ein, zwei Tage vorher einen Kameraden auch verloren haben aus dem Trupp und die fahren wieder raus und werden jetzt beschossen. Dann war das Ziel sicherlich auch, den Feind zu töten. Nicht nur dem Feind zu entkommen oder den Feind zu vertreiben, sondern den Feind zu töten. Ganz klar. Also selbst wenn der die Waffe weggeworfen hätte, glaube ich, wäre er in dem Moment erschossen worden.
Ja, obwohl das laut Völkerrecht natürlich verboten ist. Und ich habe über so eine ähnliche Situation gesprochen mit Jesse Cole. Der 57-Jährige hat lange bei einer privaten zivilen Sicherheitsfirma gearbeitet und hat als Personenschützer auch entführte Menschen befreit. Und im Nahen Osten hat er mal den Auftrag gehabt, entführte Kinder zu befreien.
Ja, also wo wir die Kinder da aus dem Keller geholt haben, die sind misshandelt worden, hatten Brandwunden, wahrscheinlich von Zigaretten, unterernährt, hungrig, keine Getränke gehabt. Die sahen wirklich total schlimm aus. Bei den Mädchen weiß ich nicht, ob die vergewaltigt worden sind oder nicht. Und man sieht dann eigentlich nur diese großen Augen und das Entsetzen. Und ich glaube, wenn wir da jemanden in die Hände gekriegt hätten, dann hätte ich da meiner Wut auch bestimmt freien Lauf gelassen.
Ja, und ich kenne die O-Töne jetzt schon länger und ich merke immer noch, wenn ich die höre, kriege ich Herzklopfen und mein Hals wird eng. Kannst du das nachvollziehen, Ralf, dass man eben Gefühle nicht wegbefehlen kann in manchen Situationen?
Absolut, also mir ging es jetzt auch genauso. Ich habe das gerade zum ersten Mal gehört und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, für viele Leute ist ja das Elternwerden eine Wasserscheide. Und wenn ich dann die ersten afghanischen Berichte gesehen habe, dachte ich so, okay, alles klar, das kenne ich aus der Arbeit auch. Und dann das Beispiel mit den Kindern, da war bei mir sofort Next Level Beteiligung. Mhm. Also ich kann da auch nichts abstellen, das ist dann genau mehr als es sonst ist. Insofern habe ich jetzt gerade genau live erlebt, wie Gefühle etwas mit mir gemacht haben, was ich normalerweise abstellen wollen würde.
Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass dann Soldaten zum Beispiel auch, wenn sie den Befehl haben, Kriegsgefangene nicht zu misshandeln oder so, dass sie dann solche Befehle manchmal nicht befolgen können in solchen Situationen?
Jetzt muss ich meine Worte natürlich mit Bedacht wählen, weil nachvollziehen heißt ja dann wieder auch gutheißen.
Nicht unbedingt. Also verstehen, richtig, genau. Ohne einverstanden zu sein, meine ich.
Ja, genau. Also wenn wir das so definieren im Sinne von logisch nachvollziehen, und da sind wir schon wieder problematisch, weil eigentlich müssen wir auch immer uns nahe nachvollziehen, aber sagen wir von außen betrachtet, ja, selbstverständlich, weil wir das gerade im 20. Jahrhundert auch immer wieder sehen, diese Eskalationsspiralen, dass ein Rachemoment da mitspielt. Und deswegen, da ist auch keine noch so sehr demokratisch, freiheitlich, grundordnungsmäßig, Bürgernuniform gedrillte Armee gegen gefeit komplett, weil diese Sachen eben auf einem Level ablaufen, der jenseits politischer Doktrination sich abspielt und dann tatsächlich immer passieren kann. Und wie gesagt, das soll es nicht entschuldigen im Wortsinne, sondern nur beschreiben. Mhm. Und je weniger davon passiert, desto erfolgreich ist eine Armee.
Mhm. Teil 4. Und was tun wir jetzt?
Also, intensive Gefühle sind manchmal stärker als unser rationaler Geist. Und wenn man mal die Nachrichten anmacht, einfach in unserer Welt, in der wir leben, voller Krisen, die sich eben gegenseitig überlagern, gegenseitig verstärken und viele Menschen haben einfach Angst, fühlen sich ohnmächtig, das ist ja total nachvollziehbar auch. Und ich wollte jetzt zum Schluss mal wissen von der Psychologin Damaris Braun, welche Auswirkungen haben denn diese Gefühle auch auf Gesellschaften? Und was ist jetzt zu tun, wenn wir wieder mehr Gemeinschaft haben wollen und Gräben zwischen uns überwinden.
Man hat von dieser Angst wirklich Auswirkungen auf gesellschaftliche und politische Dynamiken bis hin zu Wahlverhalten. Ich schaue dann in dieser Angst eher kurzfristig, sehr eingeengt und ich suche nach schnellen Lösungsstrategien, weil man will ja aus der Angst wieder raus, weil das ist ja wirklich ein unangenehmer Zustand. Und auch das war in meinen Daten drin, dass die Personen, die nicht rechtspopulistisch wählen, sich aber auch als zugehörig zu der besseren Gruppe definiert haben. Und eine sehr ähnliche Dynamik hatten, nämlich dann aus ihrer sozialen Gruppe hinabgeschaut haben auf eine andere soziale Gruppe.
Verstehen, ohne einverstanden zu sein, das haben wir nicht so richtig gelernt, oder?
Ja, to agree that we disagree. Was ist eben Arbeit, den anderen verstehen zu wollen? Und je weiter entfernt er von der eigenen Position ist, desto anstrengender ist und desto unangenehmer ist es manches Mal auch.
Was hält uns manchmal auch unbewusst davon ab, dass wir solche Gefühle wahrnehmen und die Entscheidungen mit einbauen? Mhm. Also jetzt, wo man das so hört, könnte man ja sagen, okay, jetzt mache ich das immer schön, das scheint ja eine sinnvolle Sache zu sein.
Naja, zum einen, wenn ich in der Kürze der Zeit mich gar nicht damit auseinandersetze oder vielleicht das auch gar nicht so verinnerlicht habe oder es nicht zu meinem Rollenbild gehört, als Entscheidungsträger das wirklich zu berücksichtigen, dann kann ich das schnell wegschieben, auch wenn ich keine gute Antwort irgendwie habe, was mache ich denn mit Gefühlen oder wenn ich sie eher vermeiden möchte. Auch dann gehe ich da nicht so stark drauf ein. Die Frage ist immer des Beachtens, aber des auch nicht Überbewertens.
Das wäre so eine emotionale Kompetenz, dass ich Gefühle wahrnehme, auch nicht immer sofort für bare Münze nehme, aber als Hinweis nehme, ich soll hier auf was aufmerksam gemacht werden. Und da beschäftige ich mich mal mit, wenn es jetzt nicht eine unmittelbare Gefahr ist.
Und gleichzeitig eben auch in dem Wahrnehmen zu wissen, okay, wenn es da ist, dann beeinflusst es auch meine Wahrnehmung, meine Entscheidungen, meine Handlungen. Und diesen Beeinflussungsaspekt auch mit einzuberechnen.
Wenn jetzt politisch Entscheidungstragende immer ihre Gefühle wegdrücken, weil sie sagen, das passt nicht zu meiner Identität als Staatslenker, als Mann, es ist politisch nicht opportun, die denken dann, ich bin schwach, wenn ich jetzt hier mit meinen Gefühlen mich beschäftige. Irgendwann platzt der Schnellkochtopf.
Also ich kann sie immer wieder eben versuchen zu vermeiden, immer wieder wegdrücken, aber auf Dauer ist das natürlich Stress, physiologisch schon mal ganz allein. Ja? Also das ist auch wie so bei Sorgen. Dann schiebt man es wieder weg und dann kommen sie aber wieder und es bleibt immer so ein gewisses Stresslevel. Und auf einer kollektiven Ebene auch nicht, weil eben Ängstlichkeiten, Wut und kollektiv auch beeinflusst in seinen Entscheidungen und in den Entwicklungen, die in der Gesellschaft dann stattfinden. Und es ist wichtig, diese mit einzuberechnen, sonst übersieht man eben einen entscheidenden Wirkfaktor.
Ja, Gefühle auch auf kollektiver Ebene als entscheidender Wirkfaktor. Wie klingt das so für dich, Ralf?
Sehr logisch und sehr schwer umzusetzen.
Was ist so schwer?
Also grundsätzlich fand ich es erstmal im letzten Fazit total ermutigend, diese Formulierung zu sagen, es ist halt ein Faktor, den man einbeziehen kann. Und das ist ja eigentlich, und das war so mein Gedanke dann, wirklich unklug ist, sich einen Datensatz entgehen zu lassen, den man zur Verfügung hat. Mhm. Es gibt ja, es wurde mehrfach erwähnt, in direkten Situationen sind die Datensätze oftmals sehr hilfreich. Also man kann Gefahren oftmals schneller erkennen, physische, wenn man sich auf sein Gefühl verlässt. Bei mittelbaren Sachen wird es dann langsam schwerer. Also das Beispiel mit den Kindern, die befreit wurden. Ne? Die Amygdala sagt, wir müssen diese Personen aus der Herde entfernen mit Gewalt. Der Frontallappen sagt, wir machen das aber nicht, weil wir sonst eine Gewaltspirale haben. Und dann hat man da so ein Mittelding. Und je größer dieses Kollektiv wird, desto schwerer ist es dann halt, die Emotionen wirklich in die Entscheidung einfließen zu lassen, weil die Konsequenz immer weiter weg ist und Emotionen eben unmittelbar zu sein scheint, ist mein Verständnis jetzt. Und das kollektive Resultat sehr mittelbar und sehr weit weg davon ist. Und dann hat so eine Ungleichzeitigkeit zwischen den beiden Sachen. Aber wie gesagt, die Formulierung im Fazit gerade, dass man es einfach erstmal als Faktor zur Kenntnis nimmt und sich auch, wie sie sagte, nicht davon bestimmen lässt, aber es mit einfließen lässt, das finde ich eigentlich total ermutigend.
Ja. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, verstehen ohne einverstanden zu sein, was wir jetzt zweimal ja gehört haben, wie geht das eigentlich? Gefühle benennen in Konflikten mit Andersdenkenden, das werden wir beide noch zusammen ausprobieren in diesem Podcast hier als Rollenspiel. Da darfst du dich schon mal drauf freuen. Es wird großartig werden.
Gespannt.
Ja, Ralf. Okay, also kommen wir mal zur Zusammenfassung dieser Folge. Wir haben in dieser Folge von Killing Emotions gesprochen über das Thema Trauer Raum geben und wie wir uns von Terroristen auch nicht einschüchtern lassen wollen.
Und das braucht auch Kraft und Mut. Einfacher ist dann auch, Plätze zu vermeiden.
Wir haben gesprochen darüber, dass Gefühle manchmal stärker sein können als die intensivste militärische Ausbildung.
Ich glaube, wenn wir da jemanden in die Hände gekriegt hätten, dann hätte ich da meiner Wut auch bestimmt freien Lauf gelassen.
Und wir haben gesprochen über Geschlechterrollen, wie sie Politikerinnen, aber auch Politiker davon abhalten, sich mit ihren Gefühlen zu verbinden, obwohl die ja für nachhaltige Entscheidungen so wichtig ist, diese Verbindung, wie wir in der letzten Folge gehört haben.
Wo sie eben versucht hat, Emotionen zu zeigen, und da ist sie total gebasht worden. Ich habe gesagt, also so eine kann doch nicht ein Land führen, so groß wie die USA.
Und wir haben darüber gesprochen, dass Gefühle eben ein wichtiger Indikator sind für erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse und wir deswegen gut beraten sind, unsere Gefühle zu fühlen tatsächlich und uns auch mit ihnen auseinanderzusetzen.
Und es ist wichtig, diese mit einzuberechnen, sonst übersieht man eben einen entscheidenden Wirkfaktor.
Ja, Ralf, Folge 2 ist vorbei. Was ist dein Fazit jetzt?
Es hat sich ein bisschen geklärt für mich, welche Rolle Gefühle haben können bei Entscheidungen, wo ich sie vorher nicht eingeordnet hätte. Also diese Idee, dass man zurücktritt und sagt, es ist nicht Ratio versus Emotio, sondern man kann beides zusammenbasteln und kann dann zu besseren Ergebnissen kommen als vorher, finde ich erstens total logisch, zweitens sehr ermutigend. Das finde ich ganz nice eigentlich so als Fazit.
Dankeschön. Das war die zweite Folge von Killing Emotions. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, welche Rolle Gefühle im Politikbetrieb spielen. Da plaudern dann ein deutscher und ein französischer Botschafter ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und wir schauen auch auf eins der grauenhaftesten Negativbeispiele, wie Gefühle in politischer Kommunikation bewusst eingesetzt und weggelassen werden können. Ich war nämlich in einer KZ-Gedenkstätte und habe mit einem Historiker über die Sprache der Nazis gesprochen. Ein sehr bedrückendes Gespräch und gleichzeitig war es auch enorm aufschlussreich. Killing Emotions wurde konzipiert und recherchiert von mir, Julia Weigelt. Es sprachen Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Thelke Uffen. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024. Und alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek unter Streitkräfte und Strategien Killing Emotions. Ja, soweit Folge 2, Ralf. Hättest du damit gerechnet, heute Star Trek zu hören hier beim NDR?
Ich bin ja von den NDR-Podcasts nur das Beste gewohnt, insofern selbstverständlich. Ich bin jetzt etwas besorgt nach dem erwähnten Rollenspiel, das auf mich zukommt. Gut, dass du es in den Vorgesprächen nicht gesagt hast, sonst wäre ich nicht hergekommen. Ich bin gespannt, alles gut, aber wie immer, also bei mir ja auch beruflich bedingt, Themen, die dunkel und düster sind und einen dann aber doch angeregt zurücklassen, weirderweise. Es ist ja immer dasselbe, du beschäftigst dich mit irgendwie Krieg und Gewalt und so weiter und trotzdem kommt noch was Interessantes dabei raus.
Okay, das war's. Tschüss Ralf, bis zur nächsten Folge.
Bis dann, tschüss.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek.
Ich bin Oke Van Dixen. Und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on. Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und eine Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.